grosser Spannung haben wir beide vom Zweikampf auf das Göpf-Halbfinale zwischen Aarau und Luzern hingefiebert und es ist gut gekommen. Die Schöneren haben gewonnen. Ich freue mich natürlich riesig über den Göpf-Finaleinzug vom FCL und wünsche trotzdem den Dömer auch herzlich willkommen in dieser Folge. Wie geht es dir so?
Das finde ich sehr schön. Danke für mein gutes Sein. Hallo draussen. Zuerst mal von meiner Seite auch Gratulation zu dem Finaleinzug in Schweizer Göpp. Ist in der Summe geht das, glaube ich, in Ordnung, auch wenn es ein Kampf auf Augenhöhe war.
Ich habe noch gestaunt so über die Reaktionen. Also, recht viele haben irgendwie auch bei uns auf unseren Posts und so kommentiert, von wegen, ja, Aarau hat doch den Einzug verdient gehabt. So. Ich finde, Aarau hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat sicher in der einen Situation, die können wir vielleicht noch auch noch kurz. Ja, das war ja recht lustig mit dem Marius Müller, mit seinem Patzer, den er dann selber wieder ausbügelt. Das könnte wahrscheinlich, müsste es cool sein aus Aarauer Sicht. Aber für mich war es jetzt nicht so gewesen, aber vielleicht habe ich auch die blau-weiße Brille nachgegeben beim Schauen. Aber für mich war es jetzt nicht so gewesen, dass Aarau den Sieg mehr verdient hatte als Luzern.
Ja, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, dass jetzt viele schreiben, so, ja, Aarau hat es natürlich mehr verdient. Ich glaube, das ist einfach allgemein so. Wenn du aus neutraler Sicht den Match geschaut hast, hast du wahrscheinlich eher am Unterklassigen geholfen, weil wir alle lieben ja die Fußballmärchen in modernen Zeiten und darum ist da vielleicht eher der Tenor richtig Aarau. Aber ich glaube, wenn man das Spiel objektiv anschaut, dann hat man ein Luzern gesehen in der ersten Halbzeit, wo aus meiner Sicht plötzlich ins Schwimmen gekommen ist. Oder, ja. Oder auch Aarau wirklich sehr gute Phase gehabt, wo der Müller auch gut, oder eigentlich mir zeigt, dass er sicher Top 3 Goal ist in der Schweiz. Und das Ganze hat dann wieder gekehrt in der zweiten Halbzeit. Ich habe das Gefühl gehabt, so die. Und eben auch dann aufgrund vor allem von der zweiten Halbzeit, hat man dann das Haar aus sich sagen, du, eben, ist halt so, spielst gegen Superligist, dann hast du halt auf der anderen Seite einen filigranen Techniker wie der Varol Tazar. Klar, Aarau hat auch filigrane Techniker, wo sie sich sehr eindrücklich auch können abrufen können, namentlich zum Beispiel Liridon Balay. Dort habe ich, gut, ich habe den auch während dem Spiel noch geschrieben, so, Alter, wenn der so weiterspielt, dann haben wir den im Sommer nicht mehr. Das Gute aus unserer Sicht beim Liridon Balay ist wahnsinnig gut mit dem Ball, aber die Kaltschneuzigkeit vor der Kiste fehlt ihm dann ein bisschen und das macht dann eben wahrscheinlich auch noch den Unterschied aus, jetzt gerade zum Beispiel zu einem Varol Tazar, wo inzwischen auch schon ein bisschen gereift ist und halt eben nicht nur sehr, sehr geile Technik am Ball hat, sondern sie dann eben auch noch irgendwie einzimmert. Und wenn es dann so individuell entschieden wird, dann wird es wohl halt einfach dann der Unterschied sein. Hat sich halt die individuelle Klasse durchgesetzt und das muss man dann so akzeptieren, vor allem, weil dann sonst die zwingenden Chancen jetzt mal den Bock vom Müller dort ausklammern, aber sonst haben die zwingende Chance natürlich schon gefällt aus Aarauer Sicht.
Ja, das ist sicher ein bisschen so. Es ist natürlich schon für Aarau sicher auch mega bitter, dass gerade der Varol Tazar das Goal schießt. Wir wissen ja alle, dass er ein guter Joker ist diese Saison und so beim FCL. Hat er jetzt schon mehrfach gezeigt. Keine Ahnung, ob der Celestini jemals wieder von Anfang an aufstellt, so wie der als Joker trifft. Aber für Aarau natürlich bitter, weil das ist ja eigentlich mal so ein bisschen der Liebling von allen Aarauer Fans, oder?
Ja, definitiv. Also jetzt sicher zu den ein Spieler, der viel Goal macht, ist immer ein Liebling bei den Fans. Das glaube ich, das kann man so sagen. Nein, klar, schmerzhaft. Ich finde, er hat es gut gemacht. Er hat im Interview nachher auch nochmal probiere ich jetzt zu erklären, dass es für ihn auch sehr schwierig war, dass der Verein Aarau ihm wahnsinnig viel ermöglicht hat und ihn eigentlich nochmal so auf die Spur zurückgeführt hat. Er war auch schon über 20, als er bei Aarau aufgeblüht ist. Inzwischen ist er 24. Also definitiv da nochmal eine Chance bekommen. Und ich glaube, das hat er auch mit der Situation ist er auch mit dem nötigen Respekt umgegangen und das ist ja noch lustig, weil der Tazar hat dort so ein das nötige Feingefühl, das mediale Feingefühl gezeigt, das dann an einer gewissen anderen Person gefehlt hat.
Ja, jetzt erzähl mal. Willst du echt kurz über deinen Trainer, oder dein Trainer ist ein bisschen falsch, über den Aarauer Trainer reden?
Ja, also Stefan Keller, ja, das ist so ein Thema. Es ist schwierig. Ich glaube, viele Leute, die ihn nicht auf dem Schirm hatten vorher, ich glaube, wir hatten auch schon ab und zu mal, oder ich habe auch schon ab und zu mal während dem Podcast hier irgendwie erwähnt. Ja, es ist wirklich, es ist, er gehört wahrscheinlich zu den grössten Exoten in dieser Liga. Also in den beiden höchsten Profiligen. Also ich würde jetzt von der Trainerpersönlichkeit her, ist er wirklich ganz, ganz weit oben. Er ist aber...
Was heisst bei dir Exot?
Ja, Exot einfach... Er schwimmt gegen den Strom. Mhm. Und er macht das auch nicht krampfhaft, sondern er macht das wirklich aus Überzeugung. Und ich glaube, also für die jetzt nicht ganz im Bild sind, er hat halt nach dem Spiel, ja, blöd gesagt, sich darüber beschwert, dass, so mit einem sarkastischen Unterton, hat er vom kleinen Luzern geredet, wo es halt nötig hat, um auf Zeit zu spielen und dass das nicht die Entwicklung ist, die ihm gefällt am Fußball und so. Das Doofe ist einfach an dieser Sache, das kann man ja sagen grundsätzlich, finde ich okay, aber wenn man vier Tage vorher oder fünf Tage am Freitagabend nach dem GC-Spiel die Geschichte mit dem Balljungen, wo er dann sagt, ja, wir werden unsere Balljungen instruieren, dass sie nicht schnell sollen den Gegenspieler den Ball zuwerfen. Da hat er einen Gegenspieler zusammengeschissen nach dem GC-Sieg. Ja, weil er das eben zu schnell gemacht hat. Und eben zuerst das und jetzt das. So, das widerspricht sich einfach komplett. Und ja, ich bin da immer so ein bisschen... Ich verstehe, dass jetzt da die Leute natürlich... dass die Leute auch das irritiert und auch finden, das sage ich ein Spinner. Auf der anderen Seite feiern wir auch andere grosse Spinner, Trainerspinner, wie zum Beispiel ein Jürgen Klopp, wie zum Beispiel ein José Mourinho, wo auch manchmal sich widersprechen, wo auch manchmal nicht immer das Richtige rauslassen. Ich finde es manchmal so, manchmal muss man auch ins Ganze sehen. Also manchmal muss man auch sagen, hey, irgendwo durch finden wir ja immer noch geil, wenn mal etwas in dieser überkorrekten Fußball-Bubble innen mal halt nicht ganz so mit dem Strom geht. Eigentlich ist es auch etwas, ich finde es auf eine Art und Weise auch noch, ich führe das irgendwie auch noch ab. Aber man muss einfach noch schnell zum Stefan Keller. Hey, das ist seine erste Saison bei einem Profiverein. Er ist wahnsinnig so, er fährt völlig seine eigene Schiene. Er macht auch etwas, wo ich nicht weiss, ob es da so viele Trainer in der Liga gibt, also in der Liga, ich rede jetzt immer von beiden Ligen, Challenge League und Super League, wo das so strikt fährt wie er, weil er ist wirklich, er ist zu diesem Team gekommen und tut wirklich, ich glaube, jeder Spieler, egal was er für eine Erfahrung hat, egal ob er 34 ist, 32 oder ob er irgendwie 21, 18 ist, jeder Spieler wird einfach gleich behandelt. Er will schnell offensiv Fußball, er stellt die auf, die mögen, die er wissen, die könnten genug Power liefern. Und wenn es gerade irgendwie der U18-Spieler ist, dann spielt halt der Stamm. Und es ist wirklich auch, eben, wenn du aufs Matchblatt schaust, vor jedem FCA-Spiel gibt es mindestens eine Überraschung. Und das schon die ganze Saison. Und also, das ist so, der Typ ist so nicht berechenbar. Und das macht ihn eben wahrscheinlich auch erfolgreich. Und ich muss jetzt in dem Fall sagen, klar, vielleicht ein kleiner Fauxpas gelandet. Der wird auch, man wird noch weiter vom Stefan Keller hören, egal beim FC Aarau oder wo. Der wird in Zukunft noch ganz oft für Kuriositäten sorgen, da bin ich überzeugt. Ist es schlimm? Nein, glaube ich nicht. Meine Frage eher so, eben nochmal, es ist seine erste Saison als Profi-Trainer. Er wird wahrscheinlich jetzt auch sich geärgert haben, dass er das so fünf Tage später rausgelassen hat. Das wird ihm wahrscheinlich, wir dürfen das wohl auch als Anfängerfehler abstempeln. Ich glaube trotzdem, er wird seiner Linie ein Stück weit gerade oder treu bleiben. Ist für mich einzig, stellt sich die Frage, was macht dann die mediale, also beim FC Aarau hast du halt nicht so die krasse mediale Aufmerksamkeit. Klar, die Challenge League wird auch nicht wirklich abdeckt, oder? Ich meine, jeder, der da die SRF-Goal-Sendung am Sonntag schaut, der sieht, wie viel wert die Challenge League im grossen Fernsehen ist. Aber was passiert dann mit dem Stefan Keller, wenn er dann plötzlich in der Superliga ist viel mehr oder mehr mediale Aufmerksamkeit hat, dann wird es sicher auch für uns als neutral sicher auch lustig, zu schauen, was alles passiert. Ich vermute, da wird einiges kommen. Aber es kann auch sein, dass das dann ein bisschen mit dem Trainer macht, dass ich dann trotzdem ein bisschen glatt geschliffen wird. Oder? Das, aber so ist
also
das.
Also Kommunikationsexperten würden die Aussagen in Interviews sicher nicht empfehlen. Das kann man glaube ich mal sagen. Was ja aus Luzerner Sicht noch schön ist, ist ja die Geschichte, die es jetzt hier gibt mit dem Schürp seinen Socken, wo der Marius Müller jeweils anhat. Die hat er glaub, vor dem Spiel gegen Lugano hat der Schürp am Müller Socken ausgelehnt. Und das sind jetzt seine Glückssocken und seitdem hat der FCL nicht verloren. Und Marius Müller hext Luzerner von einem Erfolg zum anderen, wobei eben bei dem, also wenn er den einen nicht hext, den er eben noch hat, ein riesen Fehler, wo er am Freitag Kopf den Ball schießt und nachher gibt es gerade eine grosse Aarauer Chance. Aber ja, die Luzerner sind momentan auf der Erfolgsspur und treffen im Cup-Finale jetzt auf den FC St. Gallen. Ich weiss nicht, ist das Halbfinale auch gewesen? Weil der Geniestreich von Basil Stillhardt ist geil. Er ist richtig, richtig gut gemacht.
Ey, ich habe was ich mir überlegt habe, ist so, wie viele Spieler sind in der Lage, um so, also Schweizer Spieler, um so zu reagieren oder so etwas zu sehen. Also da muss ich sagen, das ist, ja, dass er dort die Lage erkennt, dass der Jeremy Frick ein bisschen zu weit draußen ist. Er sagt es ja nachher auch nochmal im Interview nach dem Spiel, dass es wirklich...
ja, das ist offensichtlich.
Relativ schnell, ja, aber nein, er hat also, so wie ich es verstanden habe, hat er sich relativ eigentlich schon früh dazu entschlossen, dass er direkt probiert, oder? Weil er sieht, er geht raus, oder? Aber eben, also wahnsinnig smart gespielt und ja... einfach verdammt geil, dass so ein Blitz, Gedankensblitz. Mir ist sofort die Szene in den Sinn gekommen, vom Liverpool-Barca-Spiel, weißt du welche? Wo der Trent Alexander-Arnold wo er merkt, sie sind nicht parat und oder? Sofort Flanken nie spielt. Ja, genau, vom Eckball. Und das ist ja so, oder? Ich meine, so ein. Also ich meine, geiler kann Fußball nicht sein. Wenn so ein Geistesblitz am Schluss matchentscheidend ist, das zeigt, wie grossartig der Sport ist.
Absolut. Nein, es ist sehr schön. Sicher, man kann, wenn man so ein bisschen die ganze Match anschaut, es ist sicher nicht unverdient, dass St. Gallen das Cup-Finale eingezogen ist, aber gerade die erste Hälfte, ich meine, ich weiß nicht, was Servet genau gemacht hat. Also, eigentlich ein bisschen alle auf dem Platz, St. Gallen hat auch viele Chancen vergeben, aber Servet hat zum Teil Chancen vergeben. Also, ich weiß gar nicht, wie die zum Teil nicht rein können. Gerade wo er noch einen, ich weiß gar nicht, wer es war, aber auf jeden Fall hat der Muheim dann auf der Linie. Ist auf
Der Kie.
Der Kie ist es, genau. Ich meine, der Titel auf der Linie, aber eigentlich muss er dann einfach irgendwo anders ins Goal tun. Es sind die zwei St. Gallen Spieler noch dort, aber der Goal ist schon lange weg. Also müsste ich ihn auch wirklich einfach irgendwie, weiß doch nicht, also irgendwie reinhauen. Also das muss einfach ein Goal sein. Und dort hat man wirklich sehr ein paar Chancen so gehabt. Es war also absolut kein 0-0-Spiel gewesen zur Pause, wo zwar gleich 0-0 gestanden ist. Und schlussendlich
hat aber auf der anderen Seite muss
nicht mehr genug gemacht nachher. Jetzt ist dann Gala
besser. Ja, aber auf der anderen Seite muss natürlich der Gimeno muss auch seine Chancen nie machen. Natürlich.
Eben genau.
Und ganz ehrlich, im Strafraum, das ist faul. Also dort, wo er... Also das ist einfach ein Penalty.
Ich finde im Fall nicht, aber es ist sicher nicht Schwalbe. Also er hat für Schwalben entschieden und das glaube ich garantiert nicht.
Aber ich
Foul muss nicht so zwingend sein. Es ist so...
Glauben wir, wäre das Foul drei Stunden später im Champions League Halbfinale passiert, es wäre Penalty gewesen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich habe das Gefühl, da...
Ja, das ist halt genau so...
Das ist eine klassische Szene, es ist unnötig, aber...
Ja, aber es ist so eine klassische Szene, die ich jetzt auch finde, ist so auf der Kippe. Du kannst entweder so oder so entscheiden und dort finde ich es dann auch okay, wenn der Schiedsrichter das letzte Wort haben darf. In meinen Augen hätte er es vielleicht auch noch anschauen können, das wäre eine Option gewesen. Aber weil in diesem Halbfinale, absurderweise hat es in diesem Halbfinale ja wahr gegeben. Jetzt wissen wir ja nicht. Aber hätte man vielleicht noch mal anschauen und so. Was ich sicher nicht richtig finde, ist, dass es für solche Aktionen dann noch Geld gibt für den Stürmer. Weil das ist jetzt nicht... Also Schwalben ist sicher nicht gewesen. Das kann man ausschließen.
Ich ganz ehrlich, ich finde einfach die Regelauslegung, eigentlich, wie viele Stunden wir wahrscheinlich schon bei unserem Podcast über irgendwelche Entscheidungen diskutiert haben, Es ist einfach, es ist sehr kompliziert geworden. War hat natürlich auch wieder viele neue Diskussionen eröffnet. Und ich habe das Gefühl, manchmal, hey, wenn die Berührung da ist zum Stürmer, eben, allein schon das Gleiche passiert, oder sollte eigentlich beim Hand im Strafraum auch passieren, wenn die Berührung da ist, gehst du einfach. Und dann musst du einfach nicht diskutieren. Und klar springt der Gimeno wahrscheinlich schon ab, bevor er berührt wird und so, aber ich weiß nicht. Ich hätte den gegeben. Aber egal, du, schlussendlich ist ja St. Gallen weiter, also müsst sich auch nicht darüber beschweren.
Nein, sicher nicht. Jetzt kommt es am 24. Mai zum Cup-Final zwischen St. Gallen und Luzern. Für mich natürlich sehr schön, weil ich habe noch eine grosse Verwandtschaft in der Ostschweiz. Also von dort her kann ich mich, glaube ich, nicht gross beklagen, dass es um ein Finale kommt. Aber ich hoffe natürlich, dass die Luzerner jetzt den Pott auch holen.
Ich bin froh, ehrlich gesagt, dass nicht Servette im Finale ist. Weil bei Servette habe ich das Gefühl, du weißt nie, was du bekommst. Und bei St. Gallen, Luzern weiss, was du bekommst. Das wird einen Schlag ab die Dusche geben. Offensiv und
glaube ich auch,
viel schnelle Umschaltmomente. Ich glaube, wird auch am Titel-Cup-Final sicher würdig. Also ich glaube, da können wir uns wirklich auf ein geiles Spiel freuen.
Ja, das glaube ich auch. Also das wird abgehen, das Spiel. Und mit dem besseren Ende für die Luzerner hoffe ich natürlich. Das hast du vorhin schon kurz angesprochen mit Champions League haben wir ja auch Halbfinale erlebt, und zwar das Halbfinale-Rückspiel haben wir jetzt auch ein Finale. Und es ist ein, ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn es zwei Mannschaften aus dem gleichen Land sind, die im Finale sind, aber es wird zu einem englischen Finale kommen.
Ja, müssen wir uns ja wohl wahrscheinlich auch langfristig daran gewöhnen, dass die englischen Vereine hier übernehmen.
Aber ist es nicht Real der beste und grösste Club der Welt?
Ja, vielleicht, wer weiß. Aber man hat es ja gestern gesehen, also unfassbar, wie stabil, oder also was der Tuchel auch mit der Chelsea-Defensive gemacht hat in dieser kurzen Zeit, und wie Real, also in der zweiten Halbzeit, Real hat nicht stattgefunden, offensiv. Und das ist schon, wenn du dann siehst, was dort für Spieler halt auf dem Feld stehen, finde ich das schon auch beeindruckend. Und dann, ja, ich meine, also ich selber habe null Sympathie für Chelsea, ich habe null Sympathie für City, ich finde es auch schade. Also ich habe keine Sympathie für Real, von dem her gesehen, ist es egal. Aber,
für Paris natürlich schon, ja, die sind ja nicht in der Super League.
Genau. Nein, aber auf jeden Fall. Aber eben, wenn du siehst, wie Chelsea halt durchgekommen ist, wie sie gespielt haben, was sie auch für geile Spieler darunter haben. Ich glaube, N'Golo Kanté, wie er jetzt zweimal gespielt hat, müssen wir nicht darüber diskutieren. Grossartige Spieler, der völlig zu Recht immer stärker ins Rampenlicht auch kommt. Allgemein die Chelsea-Truppe hat einfach, ich finde auch, Thiago Silva haben wir letztes Mal darüber geredet. Also die Einzelakteure finde ich dann eben trotzdem auch wieder sehr, sehr spannend. Oder auch, es sind auch geile Spieler. Havertz, der gestern auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Werner hat auch wieder ein bisschen besser ausgesehen. Also,
sogar das Goal geschossen.
Die sind wirklich. Genau. Ist zwar auch schwierig gewesen, den nicht zu machen. Also,
der Werner hat schon ganz andere auch nicht gemacht.
Wenn du den nicht machst, wir haben es gestern davon gehabt, wenn er den nicht gemacht hätte, das Internet wäre explodiert. 100%. Das wäre. Das Internet hättest du nicht mehr aufhalten können. Nein, aber eben am Schluss. Und das zweite Goal hat relativ schön vorbereitet. Also,
Er hat auch in der letzten in der Premier League gut gespielt. Also weißt, ich finde so ein bisschen seine Kritik am Werner finde ich manchmal ein bisschen überrissen. Natürlich spielt er nicht die Mega-Saison. Natürlich ist er noch nicht ganz angekommen bei Chelsea. Und man hat sich viel, viel mehr erhofft von ihm, weil man halt auch gesehen hat, was er zu Leipzig gezeigt hat und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass es völlig ungerechtfertigt ist, dass der Tuchel ihn nach wie vor immer aufstellt, weil er ist gleich, ein guter Spieler.
Das Problem ist natürlich auch, also der Werner ist ja nicht der klassische Stoßstürmer, sondern der Werner hat bei Leipzig auf dem Flügel gespielt, links, rechts, mal in der Mitte.
Einmal auf dem Zehni hat er ab und zu gespielt.
Wenn einer eher so die Stoßstürmer-Position eingenommen hat, bei RB ist ja der Paulsen gewesen. Und jetzt bei Chelsea ist er schon sehr oft auch eine Spitze aufgestellt und das ist nicht zwingend die Position, die ihm eigentlich liegt, oder? Darum ist es auch ein bisschen... Und der Scheiß ist halt, als Timo Werner wirst du natürlich auch an den Goal gemessen, das ist klar. Vor allem, wenn du irgendwie 50 Millionen gekostet hast. Aber ja, es ist ja halt scheiße, wenn du plötzlich halt in so eine Position hinkommst, dann versiehst du halt auch mal zwei, drei Chancen, weil du halt wirklich einfach nicht ein Lewandowski bist oder ein Nachkommen oder einer, der auf der gleichen Schiene fährt oder ein Giroud oder weiss ich nicht was. Das ist er nicht. Er ist ein anderer Spielertyp. Und dann plötzlich fährst du auch von Selbstvertrauen verlieren, weil du halt die Dinge nicht machst, oder? Und das ist einfach verheerend. Und ich glaube, der Tuchel hat das einzig Richtige gemacht und ihn einfach weiterhin aufgestellt, weil jeder weiß ja, also wenn er seine Qualitäten nicht kennt, dann hat man einfach in den letzten 4 Jahren keinen Fußball geschaut.
Ja, also ich meine, er hat in der letzten Bundesliga-Saison 28 Goal geschossen. Also ein bisschen wissen, wo das Goal steht, das weiß er, glaube ich, schon. Völlig ein anderer Spielertyp. Und das ist ja auch schon noch spannend. Das war ja beim Timo Werner lange immer die Diskussion gewesen. Bayern hat man immer gesagt, ja, Bayern wollte noch holen und so weiter. Und jetzt eigentlich immer geheißen, ja, passt in die Spielsysteme von Bayern, weil er eigentlich eben vor allem schnelles Umschaltspiel gerne hat. Auch bei Leipzig vor allem durch das immer überzeugt hat. Hat dann aber in seiner letzten Leipziger Saison, haben sie dort schon ein bisschen unter dem Nagelsmann das System ein bisschen umgestellt. Durch das auch mehr Ballbesitz gehabt. Und auch dort hat er immer noch sehr gut funktioniert. Und jetzt, ich glaube, mit der Premier League ist das teilweise natürlich schon ein Problem. Chelsea hat halt dann amix gleich auch ein Ballbesitz, auch wenn sie natürlich vor allem aus der Sicht der Defensive rauskommen und so. Und das ist halt schon etwas, wo er sich vielleicht noch mal dran gewöhnen muss. Neue Liga auch. Andere Mitspieler hat sicher auch nicht das Standing im Team, das er bei Leipzig hatte. Ich glaube, das macht schon auch etwas aus. Ob du die Bälle auch wirklich genau in diesen Momenten bekommst, wo sie vielleicht das Stürmer einfach mal brauchst, um auch dein Selbstvertrauen zu tanken. Bei mir ist aber schon speziell. Normalerweise ist es so, gut, der trifft jetzt momentan nicht, dann macht er irgendwann wieder ein Goal und nachher läuft es wieder. Und bei mir ist es so, ab und zu macht er seine Goal und dann... Aber nur so unregelmäßig und nicht so, dass man das Gefühl hat, so jetzt geht der Knopf auf, sondern es ist eigentlich immer noch so ein bisschen angestrengt. Also so, wahrscheinlich, ich weiß nicht, kann er nicht ganz mit der Erwartungshaltung bisher umgehen, aber du, ich glaube, wenn du das Goal im Halbfinale schießt für die Champions League und im Champions League-Finale stehst du mit dem Team vom Champions League-Platz, also ist nicht Werner seine Verdanken, sondern vor allem am Tuchel und der ganzen Mannschaft logischerweise. Aber ich glaube, also so fest kritisieren muss man eigentlich auch nicht. Und eben, was der Tuchel aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, ist natürlich sensationell, auch sehr speziell, dass er jetzt der erste Trainer ist, ever, der zweimal in Folge in einem Champions League-Finale steht mit zwei unterschiedlichen Clubs. Ist auch speziell, weil er ja nicht gelassen worden ist bei PSG. Die sind nicht im Finale. Wäre auch spannend gewesen, hätten sie die geschafft, Man City. Dann wäre es zum direkten Duell gekommen. Und es ist schon speziell, jetzt, dass da der Tuchel das geschafft hat. Spricht aber für ihn. Ich glaube, er macht eine sehr gute Arbeit. Ich meine, Chelsea, ja, dass die grosses Potenzial hat man ja eigentlich schon die ganze Saison gewusst. Hat einfach nicht so funktioniert unter dem Lampard. Und jetzt scheint das tatsächlich zu fruchten. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, weil ich immerhin dann lieber ein spanisches Team gegen ein englisches gesehen habe im Finale. Aber schauen wir halt, das rein englisches Duell, das ist auch okay.
Und was für wer bist du jetzt im Finale?
In dem Fall, keine Ahnung. Ich glaube, wahrscheinlich eher für Chelsea. Weil ich, ja, ich weiß auch nicht, ob man das sagen kann. Aber ich bin einfach nicht so Pep Guardiola-Fan. Und darum, ich finde Tuchel, jetzt rein von den Trainer und von den Spielern auch, was haben, finde ich irgendwie Chelsea ein bisschen sympathischer. Obwohl, in De Bruyne finde ich eigentlich auch recht easy. Aber ja, ich weiß doch auch nicht. Also, es kommt nicht so gross drauf an. Bei dir?
Es ist wirklich, mir geht es mega ähnlich. Ich bin mega zwischen drin. Ich muss einfach sagen, die Art und Weise, wie der Guardiola arbeitet bei City, ist für mich einiges interessanter. Oder? Weil, ja, wenn du anschaust, was Chelsea gemacht hat auf dem Transfermarkt, also auch jetzt nach dieser Corona-Phase, gut, klar, eben, sie hatten vorher noch die Transfersperre und alles, aber hey, ich habe das Gefühl, Chelsea ist der ganze Clubstrategie, da ist die Nachhaltigkeit spielt einfach keine Rolle in diesem Verein. Es ist einfach egal. Man halt einfach wenn es jetzt mit dieser Formation klappt, dann holt man halt die nächste, oder? Also, man kauft sich den, blöd gesagt, Chelsea kauft sich den Erfolg zusammen.
Macht klar, das City macht die nicht?
Auch. Nein, aber
ja,
schau,
der Inbegriff
anschaust,
vom Erfolg zusammen.
Nein, aber schau jetzt, wenn du City anschaust, ich meine, die haben zum Beispiel einen Zinchenko, der macht ein riesen Spiel gegen PSG. Jetzt im Rückspiel. Ich meine, der Zinchenko kommt irgendwie aus. Der hat ja eine total spannende Geschichte, oder? Der ist irgendwie von der Ukraine müssen flüchten, hat als relativ junger Spieler, glaube 17, wegen dem Krieg. Hat noch einen Vertrag gehabt bei Schachtar, dort hat es irgendwie noch einen Vertragsstreit gegeben. Also es hat jetzt nichts mit dem Flüchten zu tun, aber er ist zuerst einen Vertragsstreit gekommen mit Schachtar als Jugendspieler, weil sie haben ihn langfristig binden, weil sie gewusst haben, dass er ein riesiges Talent ist. Er hat nicht wollen abwarten, weil er lieber noch oder gehofft hat, dass er noch ein Angebot aus dem Ausland bekommt. Dann hat Schachtar irgendwie gesagt, nein, vergiss es, und wenn du so tust, dann lassen wir dich eh nicht mittrainieren und mitspielen. Und hat ihn dann quasi irgendwie ein Jahr wie so gefreezed, dass er wie allein müssen trainieren und hat nicht mit der Mannschaft trainieren, dann einfach müssen warten, bis sein Vertrag ausläuft. Und das irgendwie mit 16, 17, also mega bitter. Nachher ist glaube der Krieg zugekommen, hat er müssen flüchten, ist nach Russland gegangen, hat in Russland irgendwie ein Jahr lang, wenn er noch offiziell unter Vertrag war, bei Schachtar, hat er irgendwie müssen auf die Straße kicken. Nachher ist der Vertrag ausgelaufen, hätte er mit einem russischen Team aufspielen können. Und dann hat ihn City entdeckt und geholt. Und das finde ich. Und er ist ja nicht das einzige Beispiel. Also ein Ruben Dias zum Beispiel, der auch ein riesiger Spieler inzwischen ist, in der Innenverteidigung, die es von Benfica holt.
Der holt es für 70 Millionen.
Ja, natürlich.
Also weißt du, das ist jetzt nicht einer, der. Also diese Geschichte finde ich sehr, sehr beeindruckend, aber jetzt beim Ruben Dias. Das ist jetzt ja, sehr zusammengekauft. Klar, vielleicht haben nicht alle Topclubs da auf
der Welt. Aber den Ruben Dias ist 23 und spielt Innenverteidiger. Weißt du, also.
Ja.
Ist auch so ein gewisses Risiko dabei, oder? Wenn man das Geld investiert. Aber klar, weißt du, wenn City anklopft, dann sind die Beträge auch relativ schnell mal hoch, oder? Also,
ja, aber das ist jetzt
für mich so ein also, Phil Foden.
Ja, klar.
Aber ja, Phil Foden ist auch ein gutes
Beispiel. Natürlich. Aber ich habe jetzt gerade beim Ruben Dias kurz so geschaut, wer haben sie auf die Saison hingeholt und wie viel Assens da ausgeben. Muss sagen, ja, eben, bei Chelsea kritisiert man, dass sie Havertz für 100 holen, dann Werner für 50, aber es ist ja nicht so, dass Man City da nicht grosse Ablösesummen auch zahlt. Also, ich meine, auch ein Ake hat 45 Millionen gekostet. Das ist schon beides übrigens jenseitig über den Marktwert zu diesem Zeitpunkt.
Ja, absolut. Nein, da gebe ich dir schon recht. Eben darum sage ich auch, ich bin ja auch im Zwiespalt. Aber ich finde einfach, City halt sehr interessante Spieler, wo du jetzt nicht auf den ersten Ding so sagst, jetzt haben sie sich da irgendwie einfach in einer Top 10 Scouting-Liste bedient, sondern da kommen schon auch relativ spezielle Spielertypen zum Team Rodrigo. Der Rodri auf dem. Ist auch so ein Spieler, den ich sehr interessant finde. Also, aber klar, wenn wir das Kader anschauen von City, also da ist einfach sehr viel. Sterling kommt von der Bank, ein Aguero ist auf dem Abstellgleis. Wahrscheinlich würde Aguero bei jedem anderen Team noch top performen. Er hat am Wochenende jetzt in der Premier League eine riesen Kiste geschossen. Also der Typ kann immer noch kicken. Ist glaube auch gut für ihn, dass er jetzt langsam kann gehen. Ich weiß es nicht gut. Ich habe momentan einfach. Meine City darf nicht mal Champions League spielen. Was ist das? Die sollten eigentlich gesperrt sein für 2 Jahre. Also weißt du, auch das geht in der Diskussion komplett unter.
Natürlich. Das ist ja schon. Das Thema haben wir schon mal aufgegriffen, dass sie ja gesperrt sind und nachher hat ja der Europäische Sportgerichtshof gewesen, oder wer genau?
Sportgerichtshof.
Genau, ja, wo genau. Dann entschieden hat, ja, du im Fall ist okay. Machen weiter so komische Sachen. Dürfen schon spielen. Ja, und jetzt stehen sie im Finale, gell? Es ist wirklich.
Das ist doch einfach. Das ist die Kirsche auf der Torte, Mann. Das jetzt City. Nachdem. Ich meine, wie idiotisch der ganze Prozess schon war von dieser UEFA, die wahrscheinlich ganz genau gewusst hat, wir können jetzt denen so eine Scheinstrafe aufbrummen. Und hat dann wahrscheinlich übergelaufen zu den Kollegen vom Internationalen Sportgerichtshof und gesagt, hey, dürfen Sie den bitte freisprechen. Also weißt du, das ist so, ich glaube dieser scheiß Organisation gar nicht mehr. Das ist so abgekartet alles, 100%. Ich meine, die UEFA hat nie und nimmer Interesse daran, dass City 2 Jahre für die Champions League gesperrt ist. Und dass jetzt City im Champions League-Finale steht und das Medial null in. Es spielt keine Rolle. Ich habe nichts, ich habe keinen Artikel darüber gelesen, dass jetzt eigentlich. Dass das eigentlich. Ich weiß auch nicht. Die Empörung ist ja nicht da. Das zeigt ja, wie einfach der Fußballfan grundsätzlich funktioniert.
Also, ja, aber es ist ja auch so. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie auf Twitter oder weiß doch auch nicht, wo würde abgehen. dann würden die Medien je nachdem dann auch wieder aufgreifen, was merken, da ist jetzt geht etwas ab, sondern es interessiert wie keinen. Also ich glaube, die Aufregung, ja, ist halt jetzt halt so. Das ist jetzt halt, wie Fußball funktioniert. Aber ja, nein, es ist tragisch, dass jetzt da eben, was jetzt besser ist, City oder Chelsea, was jetzt solche Sachen angeht, naja, beides sehr schlimm. Also sicher City vielleicht noch ein bisschen schlimmer, weil sie wären ja gespielt und so weiter, aber eben, ich finde es sehr schwierig zu entscheiden jetzt in dem Finale, für wer als wir jetzt das jetzt ziehen.
Aber es ist einfach spannend.
Und was man noch muss sagen, Fußballer sind ja beide Halbfinals eigentlich auf höchstem Niveau ausgetragen worden. Ich finde auch PSG, oder auch gerade schon nur das Hinspiel in diesem Spiel, PSG City. Ich glaube, die erste Hälfte, das ist atemberaubender Fußball gewesen, den die gezeigt haben, oder? Wo du wirklich merkst, das ist einfach enorm viel Qualität rum. Und ich glaube, ja, ich wollte einfach solche Spiele sehen. Ich glaube wirklich, mich jetzt da mal, wenn du dich mit den Hintergründen auseinandersetzt, musst du eigentlich schon ab der Halbfinale, vielleicht sogar schon ab der Viertelfinale, aber spätestens keine Champions League mehr schauen. Weil ab dort sind einfach alle Mannschaften draussen, wo man nicht kann kritisieren für solche Sachen. Und dann kannst du einfach nur noch schauen, wie es wirklich shootet. Und das klingt halt schon hervorragend.
Absolut. Nein, einfach zum Finale, ich kann nur schnell sagen, es soll einfach Goal geben. Ja, man hat es auch gesehen, ich meine, Bayern, PSG, man hat so riesige Erwartungen gehabt, am Schluss gibt es 1-0 letztes Jahr und da hoffe ich jetzt einfach, dass es mal ein Spiel gibt, das abgeht. Aber ich habe da so ein bisschen Befürchtung, weil wir haben alle die Chelsea-Defensive gesehen. Ich habe das Gefühl, es wird eben wieder so ein enges Scheiss-Spiel geben, wo dann irgendwie De Bruyne macht dann einen Freistoß rein oder so und das ist dann gewesen.
Ja, das könnte sein.
Timo Werner
2 Goal.
Nein! These. Ich sage, Timo Werner vergibt wieder 100%. Nein, vergibt mindestens 200%ige und ist nachher der Baumann nach dem Finale.
Ich habe dagegen.
Gibt so einen Scheiss.
Chelsea gewinnt und der Timo Werner macht ein Riesenspiel. Und ist nachher einer der Helden. Ich glaube nicht, dass er der ist, der jetzt irgendwie gerade den Doppelpack schnürt oder so. Aber zumindest, dass er dann nachher einer von den guten Spielern war. Zumindest.
Ich wollte einfach schon sagen, ich würde es ihm gönnen. Also ich bin überhaupt kein Werner-Hater, ich würde es ihm gönnen. Aber ich habe also das Gefühl, es würde jetzt auch passen zu dieser verkorksten Saison von ihm, dass er dann noch eine mega gute Chance auslässt und am Schluss gewinnt City. Chelsea macht mehr fürs Spiel, City gewinnt es aber trotzdem irgendwie durch so einen Geniestreich. Gut, ich wollte schnell einhaken, wenn wir schon gerade in dem ganzen wie soll man das sagen? In der Super League-Klasse angekommen sind, auch wenn wir den Namen ja eigentlich nicht mehr brauchen im
also die europäische Super League, nicht als jemand meint, wir reden jetzt von der Schweizer Super League.
Genau. Nein, was da abgegangen ist am letzten Wochenende in Manchester, Fans haben protestiert gegen die Besitzerfamilie von United, sind ins Stadion eingestürmt. Das hat auch von außen hat's gekracht. Es sind mehrere tausend Fans. Es ist wirklich etwas los gewesen. Manchester, am Schluss musste das Spiel abgesagt werden zwischen Liverpool und United. Und es ist ja noch spannend, weil es ist medial nachher so der Tenor ist, obwohl es ist nicht nur ein friedlicher Protest gewesen, man ist natürlich auch in den Stadion gegangen, man hat Sachen zerstört worden sind, aber auf jeden Fall hat es auch gegen die Polizei vereinzelt so ein Scharmützel gegeben. Aber es ist wirklich, dass ein Spiel abgesagt hat werden müssen. Ich weiss nicht, ob gerne noch Kameras und so von der Übertragung her irgendwie kaputt gemacht worden sind, aber es hat einfach durch das jetzt einen Wachrüttler gegeben. Die Fans und die Experten nachher bei Sky, unter anderem Liverpool-Legende Jamie Carragher, wo sich eigentlich nachher so auf die Seite der Fans gestellt hat, Gary Neville sowieso. Ist noch spannend, oder? Weil eigentlich passiert ein Scheiß, oder? Wo man eigentlich verurteilen sollte. Aber auf der anderen Seite akzeptiert man es ein bisschen so, dass es wie das letzte Mittel ist von den Fans, zum einfach nochmal so ein Ausrufezeichen zu setzen. Roy Keane hat nachher auch noch gesagt, eben, das sei noch lange nicht alles gewesen und sei erst der Anfang und so. Manchester-Legendenspieler. Und ja, ich glaube, ich bin da auch total auf der Seite der Fans. Verurteilt mich jetzt für die Aussage, aber ja, klar, es ist scheiße, wenn am Schluss Sachen kaputt gehen und so. Lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man so ein Mob ist. Idioten hat es überall drunter, aber schlussendlich eben, irgendwann bringen die friedlichen Proteste halt einfach auch nicht weiter. Und dann also friedlich, ich wollte sagen, es ist völlig legitim, dass man da irgendwie zu Gewalt und so gegen die Polizei, finde ich auch scheiße, aber eben, dass man zum Beispiel mal in ein Stadion geht, dass man auf den Platz geht oder dass man eben mal so einen Abpfiff verhindert. Klar, ohne Gewalt sicher ohne Gewalt, aber einfach, wenn man es so ein bisschen demonstrativ kann verhindern in einem akzeptablen Rahmen, dann finde ich das auch ganz okay. Und am Schluss, die Besitzerfamilie, die Glazers, die sind ja in den USA stationiert, die haben keine Ahnung von Fußball. Die haben, glaube ich, noch das Baseball-Team nebendran. Der eine hat auch mal gesagt, er hätte 2 Jahre lang gebraucht, um die Offside-Regeln kennenlernen und er können sie bis heute noch nicht richtig. Also so viel zum Fußball-Know-how von dieser Besitzfamilie, die seit 2005 den Verein einfach auspresst, sich selber immer wieder mega Dividenden auszahlt. Der Club ist massiv verschuldet, dank ihnen auch. Also, und die Fans wünschen sich eigentlich 50+1 Regelung innerhalb des Vereins, dass der Verein eben auch wieder den Fans gehört. Und das ist natürlich völlig utopisch, aber es ist trotzdem gerade mega interessant, was dort alles passiert. Und die Abneigung gegen die Familie, gegen die Besitzerfamilie kann ich total verstehen. Und ich finde, die Besitzer interessiert das wahrscheinlich einen feuchten Scheiß. Es hat gestern noch einen geilen Ausschnitt gegeben von einer Sky-Reporterin, wo Herr Glazer probiert nachzulaufen und ihn halt fragt, was er dazu hält. Und er äußert sich natürlich nicht und so. Übrigens, der Verein hat sich auch nie entschuldigt für die ganze Super League-Scheiße. Also im Gegensatz zu Liverpool, Arsenal, Chelsea, wo alle sich bei den Vereinen entschuldigt haben. Tottenham weiss jetzt nicht ganz genau. Aber die meisten Vereine haben sich auf jeden Fall entschuldigt bei den Fans. Bei Menschen ist eigentlich nichts passiert, außer dass der Ed Woodward entlassen worden ist. Ich weiß nicht. Ich verstehe den Unmut total und ich finde, irgendwie die einzige Hoffnung von den United-Fans ist so, dass die Sponsoren abspringen.
Hey, jetzt hast du sehr lange geredet, aber ich habe irgendwie auch gefunden, man muss dich ja gar nicht unterbrechen in deinem langen Reden, aber das ist ja völlig kein Problem, das war auch tiptop. Ich habe mich im Fall gerade erinnert gefühlt, und zwar an mein heimliches englisches Lieblingsteam, Leighton Orient. Ich weiß nicht, wie viele die sagen. Die haben vor ein paar Jahren, ich glaube 2017 etwa, haben die auch einmal einen Platzsturm gemacht gegen den damaligen Besitzer. Das war ein Italiener, Francesco Pecchetti oder so. Und der hat eigentlich auch einfach nur wollen, also das ist natürlich völlig auf einem anderen Niveau gewesen, aber er hat eigentlich auch nur wollen Cash machen mit dem Club. Und sportlich ist total egal gewesen. Sie sind auch sehr erfolglos gewesen, sind sogar unter ihm, sind eigentlich fast aufgestiegen in die zweite Oberstliga, sind dann aber stattdessen abgestiegen und zwar etwa 3 Mal oder so. Und auf jeden Fall haben sie dort einen Platzsturm gemacht und die Liga, und zwar in der 85. Minute, und die Liga hat dann nachher offiziell das Spiel abgebrochen, haben aber inoffiziell, oder gegenüber den Fans quasi gesagt, das Spiel ist abgebrochen. Und inoffiziell haben sie eigentlich den Mannschaften gesagt, hey, schau, Kollegen, wir spielen die 5 Minuten fertig, sobald das Stadion leer ist. Und dann haben sie eigentlich gewartet, dass das Stadion sich leert und nachher haben sie die 5 Minuten fertig gespielt. Das ist schon recht, recht eine spezielle Situation. Aber es ist eigentlich gerade das, wo man als erstes in den Sinn gekommen ist, weil dort ist es auch um den Besitzer gegangen. Und sie haben so Glohnmasken und so angelegt, weil sie den Besitzer sagen, Glohn und so ein bisschen so.
Und sie musst du mich noch sagen, wo die spielen?
Die spielen in London, das ist East London.
Ja, aber welche Liga?
Jetzt sind sie in der vierthöchsten Liga. Damals sind sie, glaube nach dem Abstieg von der dritthöchsten in die vierthöchste gewesen, und sie sind dann nachher in die fünfthöchste abgestiegen, sind dann wieder aufgestiegen inzwischen. Sie sind jetzt aber irgendwo im Mittelfeld von der vierthöchsten, aber eigentlich sind sie traditionell so dritte Liga rum, also dort rum, League One.
Und Und du musst vielleicht noch erklären, wieso du den Verein geil findest.
Ich kann es gerne noch ein bisschen erzählen. Nein, ich bin in England ein halbes Jahr im Sprachaufenthalt und habe eigentlich, ich weiß nicht, weniger als 5 Minuten vom Stadion entfernt gewohnt. Es ist ein mega geiles Stadion, eine mega geile Stimmung, völlig anders als die Premier League oder so. Die haben auch regelmäßig anständige Zuschauerschnitte und so. Ein sehr, sehr ein Traditionsclub in London. Ist sehr verhasst mit West Ham, zumindest die Leighton-Fans hassen West Ham. Ich weiß nicht, wie fest die West Ham-Fans sich wirklich für Leighton interessieren. Aber es ist immer so ein bisschen, gerade nebendran, also die ein Olympiastadion in London kennen, in Stratford. Das ist eigentlich eine U-Bahn-Station vom Leighton-Stadion entfernt. Und in diesem Stadion spielt jetzt auch West Ham im Olympiastadion. Von dort her ist es sehr, sehr nah zueinander, auch wenn West Ham selber gar nicht gerade dort ist. Aber ja, und das ist eben Ost-London und es ist einfach die Stimmung und so. Ich habe es immer sehr, sehr geil gefunden. Es ist halt wirklich so richtig englischer Fußball, der dort gespielt wird. Und ich war dort, gewesen, wo sie eben fast aufgestiegen sind in die zweithöchste Liga. Also dort eine sehr gute Saison gehabt und sind dort ganz knapp gescheitert. Und ab dort ist es eigentlich nur noch wach abgegangen mit dem Club. Und jetzt sind sie aber wieder, also darum ist mir jetzt gerade so ein bisschen in den Kopf gekommen, weil es auch darum gegangen ist, dass die Fans den Clubs wollen übernehmen. Und das ist dann auch passiert, tatsächlich. Also der Investor ist abgesprungen, die Fans haben dann den Club übernehmen. Das war natürlich völlig auf einer anderen Ebene als Manchester United. Das ist eben der grosse Unterschied. Bei Man United ist es total unrealistisch, dass jetzt hier die Fans den Club übernehmen können. Aber sie haben es dann wirklich bei Leighton so geschafft. Und haben jetzt eigentlich einen Präsidenten, der früher selber ja, in der Kurve sagt man in England nicht zwingend, aber wenn es eine Kurve gibt, dann so. Also schon einer, der wirklich einer der hartgesottenen Fans war und das ist jetzt einer der Präsident dort vorne dran. Darum, auf diesem Niveau geht es vielleicht noch eher, aber ich glaube, bei Manchester United ist die Situation halt schon noch ganz anders, wo es halt wirklich um viel, viel, viel Cash geht. Und die Gläser von mir haben wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Million mehr als der Benghetti damals gehabt bei Leighton. Und ich glaube, also es ist, ich unterstütze, aber auch schon dort habe ich gefunden, ey, so geil, dass die Fans sich wehren, weil ich habe dann mitbekommen, dass es einfach den Bach abgeht, immer mehr, auch sportlich, aber vor allem auch wirtschaftlich. Und dass jetzt sich dort Manchester United Fans auflehnen, finde ich natürlich auch super. Also es ist, also klar finde ich es verwerflich, wenn durch das ein Spiel muss abgesagt werden und so, das ist keine Frage. Aber grundsätzlich ist es eigentlich das letzte Mittel, das die Fans können ergreifen können und sie haben ja seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre als sie da dran sind, sich in irgendeiner Form aufzulehnen. Es gibt ja unter anderem auch den, wie heißt der, FC United of Manchester, glaube ich, irgendwie so. Ein Club, yeah. Wo eigentlich quasi Manchester United haben neu oder haben neu gegründet, in einer Form, wie sie es gut finden, wie der Fans entgegenkommt. Das zeigt ja schon nur, dass dort der Unmut unglaublich gross ist, weil man eben schon seit Jahren gegen das kämpft, auf allen möglichen Arten und Weisen. Und dass jetzt halt, ja, dass man jetzt halt in dem Moment sagt, hey, weißt du was, wir gehen jetzt mal auf den Platz und stürmen halt das Ganze und machen jetzt da halt wirklich Schlagzeilen. Das nützt, also das, ja, aus Fansicht nützt es ein bisschen, weil es eine gewisse Opposition gibt. Aber das Problem ist natürlich schon, dass die Besitzverhältnisse relativ klar geregelt sind, dass da halt auch, ja, ich weiß halt nicht, wie viele Fans da wirklich können ausrichten, dass jetzt da eine Glazer-Familie da ihr Manchester United abgibt. Das kann ich mir eigentlich schon nicht vorstellen. Und oder dass sie sogar würden auf 51% verzichten, dass die 50+1 eigentlich könnte greifen, das glaube ich schon gar nicht. Also
ja, das ist absolut träumerisch. Ich meine, das ist ja auch, ich meine, United ist wahrscheinlich Top 3 Club, wenn du Markengröße anschaust, oder wenn nicht sogar immer noch das Nummer 1. Also,
ja,
also
ich würde ja sagen, Real Madrid und Manchester United sind dort immer noch vorne. Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden der erste ist, aber.
Also ich weiss, ja, United war relativ lang klar das Nummer 1 gewesen, als grösste Marke im Fußball weltweit. Es ist einfach oder etwas, was eigentlich, wenn man die ganze Diskussion, die wir jetzt so lasieren, ich finde die ja total spannend, weil der englische Fußball, wer sich ein bisschen auskennt oder in den letzten Jahrzehnten mit dem befasst hat, ich meine, die unteren Ligen in England sind ja eigentlich sehr populär, sehr beliebt, sind auch sehr gut. Also ich glaube, Championship sagt man, sagt die beste zweite Liga, die es gibt auf der Welt. Zweithöchste Liga, so muss ich sagen. Und das liegt ja auch dran, weil man eigentlich die richtigen englischen Fans aus der Premier League verdrängt hat, oder? Weil mit dieser ganzen Übernahme von sag ich jetzt mal, reichen Clubsitzer ist die Mehrheit von der Premier League ist einfach nur noch auf den Kommerz ausgelegt. Eben in den Stadien rein kannst du auch nichts mehr machen, du kannst nicht rauchen, du kannst keinen Alkohol trinken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nur mal so am Rand mitbekommen, wenn man ein Auswärtsspiel hat, irgendwie. Wenn da andere europäische Clips, Europa League, Champions League, dann, wenn die Fans irgendwie ins Stadion gehen, darfst du dann nicht mal die Fahnen reinnehmen oder so. Also es ist wirklich sehr, wir möchten einfach sehr friedliche, einfache Fans haben, möglichst ruhig.
Es ist ein EM-Publikum, also Premier League und es kostet saumässig viel.
Und es kostet richtig viel Cash,
also
genau.
Es kann sich darum, also eben jetzt grad, eben, ich bin dort in East London, einer der ärmsten Gegenden in London. Ich kann sich kennen, ein Spiel bei West Ham leisten. Oder vielleicht, ja, also nein, vielleicht jetzt im Olympiastadion hat es ein bisschen mehr Platz als früher, aber nein, also das kannst du dir gleich gar nicht leisten. Und dann gehst du eben zu so einem Club wie Leighton Orient, dann gehst du in die untere Liga. Weil das oben ist Eventpublikum.
Absolut. Und vieles hat ja auch ein bisschen ursprünglich noch mit dem Hooligan-Problem natürlich zu tun, oder? Wo ja die Regierung dann eben recht durchgegriffen hat. Und wo man es dann eben eigentlich auch so mit dem glattgestellten Fußball es geschafft hat, halt die Hooligans ein bisschen zu vertreiben. Aber eben, man hat sie einfach vertrieben. Sie sind einfach jetzt in der unteren Liga von irgendwelchen Teamfans.
Ja, ich glaube, also, wie gross ist das Hooligan-Problem? Also, mal gibt es immer noch. Aber ich glaube, das ist schon nicht mehr vergleichbar mit den 80er, 90er, was da zu England abgegangen ist, klar. Aber
das ist ja auch.
Also,
das ist ja keine gesellschaftliche natürlich Entwicklung, einfach, die
natürlich
stattgefunden
hat. Das ist gesellschaftliche hat, Entwicklung. Ja. Aber was natürlich schon ist das, dass dann die Stehplätze verboten worden sind. Und das ist eigentlich relativ weit ab. Ich weiß jetzt nicht, bis welche Liga, aber eigentlich in Profiliga siehst du in England nie Stehplätze. Dadurch, dass das verboten worden ist, sind natürlich auch dann automatisch, nicht nur durch die ganze Kommerzialisierung, die eh schon die Preise gestiegen sind, aber dadurch sind es halt noch mehr gestiegen, die Preise. Also sie sind wirklich enorm angewachsen. Und dadurch ist es dann auch wirklich irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt so gewesen, dass die Fans halt müssen sagen, ja, hey, ich bin jetzt 20 und Student, ich gehe jetzt halt in die dritthöchste Liga schauen. Und darum ist es jetzt schon sehr populär eben. Aber dadurch ist natürlich auch die Stimmung. Also man sagt, man redet ja bei Arsenal von einem Theater, glaube ich, hat jetzt gesagt. Das ist also so Theaterstimmung. Und ich glaube, ein bisschen so ist es auch. Also es ist wirklich so, ja, halt nicht so, wie man es jetzt hier bei uns kennt oder in Deutschland kennt. Und das ist sicher ein Problem.
Aber weißt du, trotzdem, was ich dazu sagen, ich meine, die Premier League-Fans, die hat schon noch emotionale Fans.
Ja,
so. Ich weiß
ja
gar nicht, ob das so die Fans sind, wo ins Stadion dann selber gehen oder so. Aber
die
ja, eben.
So, ja.
Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch nach wie vor sehr viele Familien, die halt aus dieser Zeit kommen, bevor der ganze Zirkus angefangen hat in der Premier League. Die haben natürlich ihre Kinder auch zu Fans gemacht und dementsprechend ist man dann halt schon halt eingefleischte United-Fans, aber gehört vielleicht gar nicht zu dem Eventpublikum. Und ich finde es auf eine Art und Weise irgendwie noch schön, wenn sich jetzt die Fans probieren, den Fußball zurückzuholen. Es ist völlig utopisch, ist klar, aber ich meine, Ich fördere das sehr, sehr gerne. Eben, ich selber habe eher Sympathie mit Liverpool, wo ja aber auch kein Deut besser ist, muss man ehrlich sagen, wo auch einer reichen amerikanischen
Ich finde von Liverpool fast schon schlimmer, weil es so heuchlerisch ist.
Absolut, eben das ganze You'll Never Walk Alone, wow, ich meine, schau mal, was für Leute dort im Stadion hocken und You'll Never Walk Alone singen, also das hat schon lange nichts mehr das sind alles eingefleischte Liverpool-Fans, wo, und ich meine, die Stadt ist so Rauch und Hafenstadt und weiss nicht was, also ja, das ist auch alles einfach Event geworden, das ist klar. Trotzdem glaube ich, dass es auch dort sehr viele Fans gibt. Ich hoffe, dass das heuchlerische Ebene mal noch bröckelt bei Liverpool. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch mit einem gewissen Misserfolg auch kommt. Die haben es halt einfach sehr erfolgreich gekickt in den letzten Jahren. Wenn es bei United auch so wäre, klar, die sind jetzt zweit und so, aber ja, ich glaube, United hat jetzt ein paar ganz magere Jahre hinter sich. Hoffe ich, dass das ein bisschen Wellenbewegung gibt. Aber finde ich ein total spannendes Thema, mega schön sind wir drauf gekommen. Dazu auch ganz schnell die 50+1 Geschichte, oder? Ich meine, du weißt ja, wir haben schon viel darüber geschwätzt in Deutschland. Ich finde einfach die ganze Sache, was passiert in England, zeigt einfach, Also sollte der Deutsche jetzt einfach zeigen, wie wichtig das ist, dass sie an dieser 50+1-Regelung halten, wie toll das ist. Weil ganz ehrlich, Premier League, im Konstrukt Premier League wirst du das 50+1-Ding nie mehr herbringen.
Nein.
Also vorher muss das Konstrukt zusammen.
Das ist eben genau das Problem. Also die Deutschen haben ja zu einem gewissen Zeitpunkt die 50+1-Regel eingeführt. Aber schon dort hat es Vereine gegeben, die dem widersprochen haben, namentlich bei Leverkusen und VfL Wolfsburg. Und die sind ja dort schon ausgenommen worden von der damaligen Einführung der 50+1-Regel. Und dann hat es jetzt noch die gegeben wie Hoffenheim oder Leipzig, wo es dann halt die 50+1-Regel einfach umgangen sind, indem das halt mehrere Leute gehört offiziell und so weiter. Aber eigentlich ist es einfach ein Konstrukt dahinter oder eine Person wie bei Hoffenheim. Aber das Problem ist natürlich schon in einer bestehenden Liga, wo ja alle schon wirklich die vergessen sind. Du kannst nicht jemandem sagen, hey, look, Kollege, wir führen jetzt eine Regelung und du musst 50% von dem, was dir gehört, abgeben. Das kannst du nicht machen. Das gehört dieser Person. Du kannst der nicht mehr wegnehmen, wenn das nicht schon vorher definiert ist. Und das ist halt sicher ein Problem. Und es ist auch, ich glaube, wahrscheinlich auch rechtlich noch ein Unterschied. In Deutschland gibt es relativ viele sogar eingetragene Vereine immer noch. Also es sind nicht mehr so viele wie auch schon, aber es gibt es immer noch. Es ist auch noch mal eine ganz andere Situation als in England. Also von dort her weiss ich halt nicht genau. Also einführen kannst du jetzt nicht mehr. Das hättest du vor 30 Jahren einführen oder so, wie es halt die Deutschen gemacht haben. Wo aber eben schon dort Ausnahmen haben müssen machen, weil es halt einfach Vereine gegeben hat, die ja, Bayer Leverkusen einfach immer Bayern gehört. Seit 1904, das kannst du jetzt nicht machen.
Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir wie immer recht. Nein, wir sind ja da eh gleicher Meinung, was das Thema anbelangt. Ich weiss halt nicht, wie es sich entwickelt. Aber man muss auch noch sagen, in Deutschland, es gibt ja inzwischen RB, hat es ja jetzt auch gezeigt, indem man. Ich weiss jetzt nicht ganz genau, wie das. Es sind ja,
7 Mitglieder offiziell, meinte ich. Was? Es sind, glaube ich, 7 Mitglieder offiziell. RB Leipzig. Oder sind sie zwischen mir? Ich habe gemeint 7. Und durch das, dass sie halt wie unter den Personen aufgeteilt sind, aber die alle wichtige Funktionen innerhalb von Red Bull haben, ist es dann quasi möglich, weil sie sind quasi als Privatpersonen und nicht als juristische Person Besitzer. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux dort dahinter.
Ja, und weißt du, das Ganze mit den Schulden, die man hatte beim Mutterkonzern. Ja, du siehst, ich sag schon Mutterkonzern. Also, wo ja Leipzig bei Red Bull hatte, wo man dann das irgendwie mit dem. Das ist mir ein
bisschen. Schuldenerlass, glaubst du, so etwas?
Ja, ein Schuldenerlass, aber das ist so etwas, was man in der Wirtschaft macht und gar nicht im Fußball. Und es ist irgendwie so eine Grauzone. Und, aber es ist schon möglich. Also keine Ahnung, sorry, aber wenn sich Red Bull muss sich nicht über die 50+1-Regelung. Sie können ja alles machen. Sie haben ja den Spielraum, sie kennen ja die Grauzonen, die man kann machen.
Ja, genau. Also gerade jetzt Leipzig ist sicher ein Ausnahmebeispiel, weil es quasi wie schon ganz neu gegründet ist, der Verein in dem Sinne ja nicht. Sie haben ja dort einen übernommen, der quasi bestehend war. Aber. Ja, also sie haben eigentlich quasi einen neuen Verein gegründet, aber was ja auch spannend ist, zum Beispiel das Beispiel Hannover, die wollte der Martin Kind schon seit etwa 15 Jahren die 50+1-Regel stürzen, dass er da endlich 100% übernimmt. Ich glaube, das ist schwieriger bei einem bestehenden Verein, der schon seit längerem in der Top-Liga dabei ist. Ist es, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Also ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er es bis jetzt noch nicht geschafft, weil er es vielleicht auch eben nicht die Bescheisserei machen will, sondern einfach die Regel grundsätzlich stürzen, dass er es übernehmen kann. Aber das ist von dort her sicher auch nochmal ein Club, der relativ spannend ist, wenn es um das Thema geht, oder? Aber ja, eben, schlussendlich kannst du es eh umgehen.
Es ist ja auch so, wenn du eine gewisse Zeit beim Verein bist. Das ist doch beim Hopp so, Dietmar Hopp. Dann darfst du dann irgendwann, glaube ich, mehr Anteil haben. Habe ich gemeint. Aber dann muss so eine mega lange Zeitperiode beim Verein sein. Aber das ist jetzt, wir gehen da ins Detail, wir haben ja eigentlich über Premier League diskutieren. Es ist nach wie vor 50+1 rettet eigentlich ein Stück weit eine Liga von der Überkommerzialisierung.
Ein bisschen, ja. Aber es kann es nicht verhindern.
Ja, aber
es könnte auch 20 Clubs geben wie RB Leipzig, wo es einfach umgeht.
Absolut. Also, weißt, ich denke. Ich denke einfach, das ist ja der Grund, warum ich europäisch, wenn ich zum Beispiel Bayern im Final wäre, wäre ich tatsächlich für Bayern. Einfach weil ich weiss, die kommen aus einer Liga raus, wo grundsätzlich das 50+1 Ding herrscht. Und das ist das Gesündeste, was noch kann sein in diesem Krankensystem. Und darum finde ich es dann eben schön, wenn dann trotzdem eine Mannschaft wie Bayern halt sich durchsetzt gegen die Clubs, die geführt, wo irgendwelche Scheichs oder Oligarchen gehören.
Ja, dann lieber ein bisschen Geld aus Katar.
Ja, natürlich ist es heuchlerisch. Aber nochmal, es ist das Gesündeste in diesem kranken System, oder? Das ist einfach.
Ja, klar. Aber auch die, eben, das,
ich weiss,
das ist auch, ja, kann man auch kritisieren, was ja, bei Bayern abgeht. Aber logisch.
Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist, ist, dass der Club grundsätzlich es einem sehr schwierig macht, ihn sympathisch zu finden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ja, gut, wir sind. Ich finde, das war eine mega interessante Folge mit dir. Ich muss am Schluss schon etwas loswerden. Jens Lehmann ist ein Vollidiot. Einfach, dass ich das noch schnell gesagt habe hier im Podcast.
Absolut. Kann ich mich glaub, nur anschließen. Die es nicht mitbekommen haben, er hat sich rassistisch. Also, erstens mal, wie blöd kannst du sein? Er hat eine Nachricht an Dennis Aogo geschickt mit der Aussage: Ist Dennis euer Quotenschwarzer? Also, er hat nicht mal gecheckt, an wer er das schickt. Er schickt es an die Person, die er rassistisch beleidigt. Ist nicht unbedingt so gescheit. Noch dümmer ist seine Erklärung.
Ich will jetzt gerade den Tweet am raussuchen. Also, das ist wirklich.
Erklärung. Naja.
In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote. Also, in einer privaten Nachricht von meinem Handy. An Dennis Aogo. Also Nathan hat das Ding eigentlich selber geschrieben. Es ist einfach von seinem Handy.
Seinem Handy ausgegangen. Nein, vielleicht hat es irgendjemand anders geschrieben mit seinem Handy.
Und also wir müssen vielleicht den Hintergrund noch erklären. Dennis Aogo ist eben ehemaliger Fußballer. Macht so einen Podcast. Er ist vorher schon für das TV tätig. Er hat jetzt einen Vertrag bekommen bei Sky, Deutschland, nächste Saison. Und Jens Lehmann hat wahrscheinlich irgendwelche Mitarbeiter von Sky wollen schreiben, ob sie sich jetzt mit Dennis Aogo quasi einen Quotenschwarzen geholt haben.
Also er ist so doch schon als, mit Sky, nicht?
Ja, aber jetzt gäbe. Oder kommt er jetzt
oder in die Sendung rein? Ah, weißt du, er ist übrigens nur zweite Bundesliga, kann das sein? Ich habe ihn 100% ja, genau. Schon gesehen bei Sky, aber es ist wahrscheinlich eher zweite Bundesliga
gesehen. Genau. Und eben die Jens Lehmann, der nachher die rassistische Nachricht an einen Sky-Mitarbeiter schicken wahrscheinlich und schickt es dann halt am Sky-Mitarbeiter am Dennis Aogo direkt, weil man kennt sich ja als ehemaliger Fußballer und so. Es ist ja Dummheit, es ist nicht. Und eben der Jens Lehmann, wenn er seine Vita seit der zurücktreten ist als Fußballer, mehr oder weniger Corona-Lügner, hat sich sehr komisch geäußert, zum dort, wo der Hitzlsperg sein Coming-out gegeben hat. Ich sage jetzt nicht homophob, aber so subtil homophob. Es ist ein unfassbarer Trottel, der Jens Lehmann. Es hat echt nicht es hat mir wirklich einfach keine Bühne mehr gegeben. Hertha hat es jetzt, also Hertha selber nicht einmal, sondern die Investorengruppe, die einen Verwaltungsratssitz kann stellen und ihn ausgewählt hat, was auch schon sämtliche Fans sind der Nackenhaar aufgestanden, als das gehört haben, dass der Jens Lehmann jetzt irgendwie im Verwaltungsrat von Hertha sitzen sollte. Oder Aufsichtsrat.
Genau, das hat der Lars Windhorst hat ihn ja eigentlich jetzt entfernt von dieser Position.
Genau. Und eben, gebt dem Typ einfach bitte kein Rampenlicht mehr, weil ich habe das Gefühl, ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er ein Rassist ist. Das würde ich gar nicht mal. Ich glaube, der Typ ist einfach verstrahlt. Der gibt mega wirre Aussagen. Ich weiß auch nicht, irgendjemand muss mal, wo der gut kennt, wo irgendwie einen normalen Menschenverstand hat, muss vielleicht mit dem mal herhocken und mal fragen, hey, ist das. Bist du dir eigentlich bewusst, dass du für das Bild abgibst? Und das schon seit Jahren. Und es hat sich jetzt halt einfach mit dem Fall Dennis Aogo
zugespitzt. Ja, ich meine, weißt du, die Aussage selber, also, dass sie rassistisch ist, ist ja keine Frage. Muss man nicht diskutieren, man kann es auch nicht wirklich schönreden. Aber die Aussage selber finde ich eigentlich fast weniger schlimm, als nachher noch seine Erklärung hinterher, wo er nachher nicht mal sagt, hey, ja, sorry, ich habe einen Scheissdreck gemacht, dumme Aussage, sollte ich so nicht machen, ich habe es aus Versehen auch noch einen falschen Typ geschickt, das ist eigentlich nochmal dämlicher. Es tut mir sehr leid und alles drum und dran. Das wäre ja, würde ich sagen, okay, sehr dumme Aussage, sehr dumm, dass man dass er auch noch die falsche Person schickt, aber immerhin hat er sich entschuldigt und keine Ahnung. Aber wenn er es dann nachher noch so erklärt, dass er findet, ja, nein, weißt du, er sorgt eben für Quoten, für Fernsehquoten, nein, einfach nicht. Das ist, also wirklich,
was also
es ist einfach gar keine, so es ist gar keine Entschuldigung, sondern noch so eine halbe Rechtfertigung für die absolut dümmste Aussage, die seit langem jemand tätigt hat. Darum, naja. Aber was ich auch noch spannend finde, ist, dass Hugo sich wieder geäussert hat, von wegen, dass er jetzt findet, also er hat ja dann gefunden, er vergebe am Lehmann und er fände es auch ein bisschen schlimm, wie jetzt der Lehmann da in den Medien wegkäme und dass er jetzt so viel einstecken und so. Da bin ich auch so, ja, aber Dennis, hast denn nicht du das öffentlich gemacht? Hättest ja du können, also wenn du so daneben, also ist ja logisch, dass er dann nachher einstecken muss und dass er seine Ämter verliert oder dass das kann passieren zumindest. Also dann hättest du ja nicht publik machen müssen, wenn du mit dem ein Problem hast. Das finde ich so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Finde ich auch eine spezielle Aussage.
Ja, das ist im Rahmen der ganzen Cancel Culture ist das sowas von absehbar gewesen. Und ich, der Dennis Ogo ist ein smarter Sieg, der wird schon gewusst haben, was er macht, wenn er die, oder was das auslöst, wenn er die Nachricht eigentlich öffentlich stellt. Also, ja, finde ich sehr speziell. Aber ich glaube, das Thema, ein Mensch, wo, wenn es jetzt jemand gewesen wäre, ein ehemaliger Spieler, der jetzt noch nicht so aufgefallen wäre wie die Jens Lehmann in den letzten Jahren, dann hätte ich zumindest sagen, hey, okay, vielleicht muss man da noch mal genauer reden mit diesen Leuten, aber bei mir Jens Lehmann muss ich einfach wirklich sagen, Alter, verpiss dich einfach. Gang aus dem Rampenlicht und der Fall ist erledigt. Ich hoffe, der Dennis Ogo kann da irgendwie das mit dem Fall dann auch richtig abschliessen. Richtig abschliessen würde ich jetzt auch gerne die Folge gut sein. Ich muss einfach schon wieder weiter.
Grossartig, bin ich begann.
wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben immer noch eine hervorragende Playlist. Übrigens, du musst auch kontrollieren, ob du deine Lieder dann drauf tust, weil das diese mit dem, wie heisst es, mit dem rot-blauen Schal, glaube ich, vom Oliver Helden.
Rot-blauen, meine Güte.
Ja, meine extra Güte. Gemacht. Extra gemacht. Das musst du einfach drauf tun, das passt ja diese Woche auch noch hervorragend zu dem Luzerner Erfolg, wo ich dir auch nochmal wirklich möchte gratulieren. Ich weiß ja gar nicht, für wer ich bin im Finale. Ich würde es irgendwie beiden Mannschaften ehrlich gesagt gönnen. Ja,
das können wir dann auch noch vorher diskutieren, bevor dann das Finale ansteht. Aber
Luzern allein schon, weil einfach etwa 50% FCA-DNA in diesem Verein steckt.
Nein,
das ist auch überspitzt. Ich möchte gerne noch das Lied, ich habe einfach wieder, und es passt auch hervorragend zu dieser Folge, ich möchte von Oasis Don't Look Back in Anger drauf tun. Erstens, weil es ein hervorragendes Lied ist, zweitens, weil die Gallagher-Brüder ja City-Fans sind, grosse City-Fans sind und es passt ja eh gerade, weil wir heute viel über den englischen Fußball geredet haben.
Sehr gut.
Hast du noch einen Wunsch oder schließen wir das Ganze jetzt ab?
Hey, im Fall, wenn jetzt das Lied mit dem blau-weißen Schal draufkommt, dann bin ich happy für den Moment.
Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest von dieser Woche und wir hören uns spätestens in 7 Tagen wieder.
Tschüss zusammen.
Ciao.